Hast du gewusst, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum auf einer Wasserflasche nichts mit dem Wasser zu tun hat, sondern das Datum ist vielmehr das Ablaufdatum der Flasche selbst? Bei einer PET-Flasche zum Beispiel lösen sich mit der Zeit oder besonders bei Hitzeeinwirkungen Substanzen heraus. Wenn also dein Wasser nach Plastik schmeckt, dann solltest du es lieber nicht mehr genießen. Mit diesem Food Fact begrüße ich dich zu einer weiteren Folge von Food Fact Stories. Mein Name ist Magdalena und mit diesem Podcast möchte ich dir einen Blick hinter die Kulissen der Lebensmittelherstellung bieten. Expertinnen und Experten erklären dir in jeder Folge ein bestimmtes Lebensmittel im Detail. So kannst du die Qualität eines Produktes besser bewerten und vielleicht bei deinem nächsten Lebensmitteleinkauf eine bewusstere Kaufentscheidung treffen. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um ein spezielles Lebensmittel, sondern wir unterhalten uns über die Lebensmittelverpackungen. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema und vor mir sitzt gerade die Viktoria Krauter. Hallo Viktoria.
Hallo.
Viktoria, es freut mich, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Viktoria Krauter, hast mich eh schon vorgestellt. Ich bin an der FH Campus Wien und bin hier Stadt Wien Stiftungsprofessorin für nachhaltige und zukunftsorientierte Verpackungen. Unterrichte, aber forsche auch ganz viel. Und mein Spezialgebiet ist Verpackung und da besonders Lebensmittelverpackungen. Womit ich mich jetzt seit einigen Jahren beschäftige, ist die Nachhaltigkeit von eben genau diesen Verpackungen. Und da würde ich euch gern heute was erzählen.
Super. Die erste Frage gleich mal vorweg. Warum brauchen wir überhaupt Lebensmittelverpackungen?
Oftmals denkt man sich, Lebensmittelverpackungen sind eigentlich gar nicht notwendig und man kann die auch ganz unbedacht weglassen. Dem ist aber oft nicht so, denn jedes Lebensmittel hat gewisse Anforderungen. Wenn wir zum Beispiel Schokoladenkekse hernehmen, dann haben die Anforderungen zum Beispiel, dass sie im Ganzen ankommen beim Konsumenten. Die sollen ja nicht gebrochen sein, wenn wir die Verpackung aufmachen. Die sollen auch knusprig bleiben. Da soll auch vielleicht die Schokolade nicht ranzig sein, also das Fett soll gut geschützt sein. Und da kommen wir dann schon so langsam, aber sicher zu den Funktionen der Verpackung. Also die Verpackung soll zum einen einmal aufbewahren. Also wenn wir an unsere Schokoladekekse denken, dann sollen die da mal eingeschlossen sein, transportfähig sein und dann die zweite große Funktion ist der Schutz. Also wir haben schon vorher gehört, die sollen ganz bleiben, die sollen trocken bleiben, dass die eben in der Qualität, wie wir sie haben wollen, bei uns ankommen. Und dann kann die Verpackung noch andere Sachen übernehmen. Die kann zum einen kommunizieren. Was ist denn da überhaupt für ein Lebensmittel drinnen? Wie lange hält das? Wie soll ich das denn lagern? Wie kann ich es vielleicht wieder verschließen, weiterverwenden? Was kann ich mit der Verpackung machen? Wo soll die Verpackung denn überhaupt hin? Kann ich die trennen, recyceln. Und dann hat die Verpackung noch eine vierte Funktion, das ist die Convenience-Funktion. Convenience in dem Sinn, dass sie gebrauchstauglich ist, dass sie leicht zu öffnen ist, leicht wieder zu verschließen ist. Vielleicht kann man noch sein Lebensmittel darin warm machen. Je nachdem, welches Lebensmittel ich habe und welche Situation ich habe, kann ich daher ganz, ganz unterschiedliche Verpackungen wählen. Es gibt also nicht eine optimale Verpackung, sondern es gibt jeweils auf das jeweilige Lebensmittel maßgeschneiderte, richtige Verpackungen.
Das heißt, als Lebensmittelhersteller muss man sich eigentlich schon im Vorhinein ziemlich viele Gedanken machen, wie man sein Produkt verpackt, beziehungsweise welche Anforderungen die Verpackung haben muss, um das Produkt perfekt zu schützen. Wir als Außenstehende haben jetzt natürlich keinen Einblick in diesen ganzen Prozess. Wir stehen im Supermarkt, wir vertrauen natürlich den Herstellern, dass die Verpackung ordentlich ist, dass wir das Lebensmittel sicher in die Hände bekommen und dass es vor allem auch nicht irgendwie beschädigt ist oder kontaminiert ist. Wie sieht jetzt so ein Prozess aus? Also wie ist die Herangehensweise von den Lebensmittelherstellern oder von den Verpackungstechnologen? Kannst du uns zum Beispiel anhand von Nüssen erklären, wie man hier vorgeht?
Also wenn wir über die Nüsse nachdenken, dann haben wir bei Nüssen eigentlich ein großes Hauptthema. Die Nüsse haben sehr, sehr viel Fett und Fett ist empfindlich gegen Licht und Sauerstoff. Es kommt hier recht oft und schnell zu Oxidationen. Ich muss also zum einen sehen, dass ich ein Verpackungsmaterial habe, das möglichst dicht ist, um keinen Sauerstoff hineinzulassen, und dann vielleicht auch einen Prozess finde, so einen modifizierten atmosphärischen Verpackungsprozess, wo ich die Atmosphäre herausnehme und dann nur Stickstoff, CO2 hinzugebe, aber den Sauerstoff aus der Atmosphäre hinauslasse. Und die Verpackungsmaterialien, die sich hier anbieten, sind eben zum einen vielleicht der Kunststoffbeutel, der eine entsprechende Barriere hat. Das kann aber auch das Glas sein, das kann aber auch die Metalldose sein. Also ich kann hier auch wählen, ich muss nur diese Grundfunktionen eben dieser Barriere da haben. Zusätzlich ist es wichtig, dann das Licht draußen zu lassen. Das kann ich wieder auf verschiedene Arten lösen. Ich kann zum Beispiel beim Kunststoffbeutel dann auf einen bedruckten Beutel zurückgreifen oder einen Beutel, der eine Aluminiumschicht hat. Beim Glas könnte ein Etikett rundherum sein oder es könnte aber auch ein dunkles Glas sein, das mehr Licht draußen lässt. Oder bei der Dose haben wir sowieso das Problem nicht, denn durch Metall geht eigentlich gar kein Licht durch.
Wenn ich jetzt an den Beutel denke, wo die Nüsse drinnen sind, dann ist ja das sozusagen ein Verbund an Materialien. Man hat den Kunststoffbeutel und der muss auch noch beschichtet sein. Für mich als Konsumentin oder als Konsument stellt sich die Frage jetzt, kann man diese Stoffe im Nachhinein auch wieder trennen, recyceln sozusagen?
Das ist eine ganz große Frage, die wir derzeit haben. Auf der einen Seite haben diese Multiverbundmaterialien Vorteile, sie vereinen nämlich verschiedene Stärken von verschiedenen Stoffen. Also der Kunststoff ganz innen zum Beispiel schafft es, dass es unsere Verpackung zusammenhält, dass sie siegelbar ist, dass sie verschlossen ist. Das Aluminium, die Bedampfung zum Beispiel, gibt uns die super Barriere, wie wir vorher schon gelernt haben. Auf der Außenseite habe ich dann wieder die Möglichkeit zu bedrucken oder einen Trägerstoff zu haben. Das ist auf der technologischen Seite zwar ganz toll, auf der Seite des Recyclings straucheln wir hier aber ein bisschen. Ja, haben wir die Probleme, dass diese Verbunde oft nicht trennbar sind und deswegen gerade auch mit Circular Economy Package, also Kreislaufwirtschaft von der EU, all das, was angedacht ist, Recyclingfähigkeit, da haben wir einige Probleme. Und genau an dem Thema sind wir auch dran. Wir haben zum Beispiel von der FH Campus Wien eine Circular Packaging Design Guideline entworfen, wo wir Unternehmen an die Hand geben, einen Leitfaden, wie kann ich meine Verpackung vom Tag 1 so gestalten, dass sie am Ende ihres Lebens, wo sie all ihre Funktionen erfüllt hat, dann möglichst gut wieder in diesen Recyclingstrom hineinkommt. Unser Ziel ist es, ein tatsächliches Recycling zu schaffen, also dass die Verpackung an gleicher Ebene wieder eingesetzt wird, wie zum Beispiel bei PET-to-PET, dass dieses PET wieder zu einem Lebensmittelkontaktmaterial, also zu einer Verpackung für Lebensmittel wird und nicht dann downgecycelt wird. Im schlimmsten Fall oder ein Beispiel wäre hier der Gartenzwerg oder die Gartenbank, die wir dann daraus machen. Also wir würden gerne unsere Materialien wirklich im Kreislauf auf gleicher Stufe halten.
Da liegt es natürlich auch in der Verantwortung von uns allen, dass wir das, was wir an Lebensmittelverpackungen zu Hause haben, auch wirklich trennen.
Genau. Also da sind zum einen die Konsumentinnen gefordert, auf der anderen Seite natürlich auch alle unsere Sammelsortiersysteme, sich da in der Zukunft noch richtig zu adaptieren, dass wir das meiste herausholen können aus unseren Abfällen, dass wir hier nicht an Abfall und Wertlosigkeit denken, sondern auf der anderen Seite wirklich an Wertstoffe. Wir haben hier Wert, den wir wieder verarbeiten können.
Ein ganz heißes Thema in den letzten Jahren ist ja der Biokunststoff. Da wird sehr viel diskutiert. Jetzt mal die erste Frage zu Biokunststoff. Ist jeder Biokunststoff biologisch abbaubar?
Danke für diese Frage. Das ist eine gar nicht so leichte Frage, denn Konsumentinnen haben oft mit Biokunststoff eben genau dieses Bioabbaubar im Kopf. Dem ist aber nicht so. Je nachdem, welche Gruppe wir haben, können wir entweder biobasiert sein, bioabbaubar oder beides. Es gibt sogar Biokunststoffe, die petrobasiert sind, also von Öl gemacht sind, aber abbaubar sind. Und hier fehlt es noch an der korrekten, richtigen Kommunikation, dass sich hier auch wirklich jeder auskennt und dann nicht vielleicht ein biobasiertes, aber nicht bioabbaubares Sackerl in der Umwelt landet.
Wenn man jetzt so ein biobasiertes, aber nicht bioabbaubares Sackerl auf den Komposthaufen wirft, dann wird das wahrscheinlich einige Jahre dort liegen und nicht.
Da passiert genau nichts. Also wir kennen zum Beispiel PET von der PET-Flasche, auch das Teil biobasiert herstellen. Die Endsubstanz, das PET, ist aber chemisch gesehen genau das gleiche wie unser konventionelles PET. Also da ist nichts, das dann abbaubar ist. Hier kann ich nur eben Rohstoff, also das Rohöl, substituieren mit biobasierter Masse.
Mhm. Als Konsumentinnen und Konsumenten haben wir oft das Gefühl, dass eben heutzutage sehr viel überverpackt wird. Es ist teilweise sehr übertrieben. Täuscht uns da jetzt vielleicht das Gefühl etwas und es gab schon Zeiten, wo das schlimmer war, oder ist der Trend eher, sage ich mal, zu mehr Verpackung, dass das Produkt perfekt geschützt ist?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wünschen wir uns natürlich Verpackungen, die möglichst reduziert sind, aber trotzdem ihre Schutzfaktoren, diese Funktionen, die wir vorher gehört haben, erfüllen. Wir dürfen nur nicht diesen Punkt verpassen, an dem wir optimal verpackt haben. Wenn wir zu wenig verpacken, kann es dazu kommen, dass wir Produkte verlieren, dass Produkte verderben. Und hier haben wir dann einen umso größeren Umweltfußabdruck, da wir nicht nur verpackt haben, sondern auch das Produkt umsonst produziert haben. Auf der anderen Seite, wenn wir ein bisschen zu viel verpacken, schützen wir das Produkt und es kommt bis zum Konsumenten, bis zur Konsumentin, und dadurch kann sich die Verpackung auch gut rechtfertigen. Insgesamt versucht man eben auf dieses Optimum hinzukommen. Ich denke, dass das heute schon oftmals sehr, sehr gut erreicht wird. Denken wir zurück an die Kunststoffflaschen zum Beispiel von vor 10, 15, 20 Jahren. Die waren viel, viel massiver. Hier hat man super optimiert, Effizienz gesteigert, möglichst wenig Material verwendet. Und das ist aber auch in anderen Bereichen zu beobachten. Also hier ist ständig ein Nachjustieren, Verbessern. Denn zu viel Material bedeutet schlussendlich auch monetärer Aufwand, den ich als Unternehmen habe, aber auch für die Umwelt natürlich nachteilig. Ich brauche mehr Material, ich habe mehr Einflüsse, aber auch Emissionen für die Umwelt.
Jetzt noch eine spannende Frage. Wie stehst du zum Plastiksackerlverbot? Ich habe mal von einem Freund gehört, dass die Papiersackerl im Prinzip genauso umweltschädlich sind, weil ja die Herstellung von Papier auch viel Wasser und CO2 braucht. Ist das in der Forschung auch ein diskutiertes Thema?
Ja, das Kunststoffsackerl ist natürlich ein Riesenthema. Hier gibt es verschiedenste Stimmen, verschiedenste Argumente und man muss da natürlich dann wirklich jedes Argument auch für sich stehen lassen und argumentieren lassen können. Auf der einen Seite, wie wir jetzt gerade gehört haben, das Kunststoffsackerl, das Einweg-Kunststoffsackerl hat natürlich auch seinen Fußabdruck, gar keine Frage. Wenn ich das nur einmal verwende, habe ich auch für die Herstellung dieses Papiersackerls einen sehr großen Fußabdruck. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich mit dem Argument kommen, der Abbaubarkeit oder guten Rezyklierfähigkeit, auch der hohen Rezyklierrate bei uns in Österreich. Auf der anderen Seite wieder haben wir das Thema des Single-Use, also Einwegbeutel. Generell wäre es gut, zu einem Mehrwegsystem zu gehen. Gerade wenn wir an Nachhaltigkeit denken, dann haben wir drei R's. Oftmals ist es Reduce, Reuse und dann Recycle. Also wir sollten überhaupt erstmals drüber nachdenken, brauchen wir jetzt gerade diese Verpackung oder brauchen wir jetzt gerade dieses Sackerl? Wenn wir es dann schon haben, sollten wir es möglichst oft wiederverwenden, so oft es eben geht, und dann erst an ein Recycling, an eine stoffliche Verwertung denken.
Also da ist auf jeden Fall viel Diskussionspotenzial, wie ich daraus gehört habe.
Definitiv.
Jetzt eine weitere Frage. Was ist umweltfreundlicher? Die Milch in der Glasflasche oder Milch im Getränkekarton?
Auch das ein heißes Thema natürlich gewesen. Verschiedene Seiten, es wurde von Konsumentinnen oft nachgefragt, die Milch wieder in der Glasflasche zu haben. Glas hat ein sehr, sehr gutes ökologisches Image. Sieht man sich hier aber die Lebenszyklusanalysen an, kommt man dann doch darauf, dass gerade dieses Glas und in diesem Fall, wie wir es heute haben, Glas Einweg, einen sehr, sehr großen CO2-Fußabdruck hat. Im Vergleich dazu Kunststoffverpackungen oder Kartonverbundverpackungen haben hier einen deutlich geringeren Fußabdruck. Wir müssten also, wenn wir dieses Glas, die Glasmilchflasche haben wollen, daran denken, ein Mehrwegsystem zu haben, das sich dann aber auch wirklich rechnerisch auf Lebenszyklusanalysebasis auszahlt. Also dass wir hier Hausnummer, das wäre zu ermitteln, 30, 50, 60 Mal im Kreis gehen, um dann eben besser auszusteigen als eine bestehende Kunststoff- oder Kartonverbundvariante.
Das heißt eigentlich, das Ziel ist, dass man die Glasflasche einfach öfters verwendet, also ein Mehrwegsystem.
Genau, da wäre ein Mehrwegsystem gut. Und was ich mir persönlich auch wünschen würde, wäre eine gewisse Vereinheitlichung von Verpackungen. Also wenn es eine Form für Glasmilchflaschen gäbe, dann könnte die eben von verschiedenen Molkereien quer über Österreich oder darüber hinaus verwendet werden. Und damit sind auch Transportwege gering. Denn wenn ich jetzt eine Milch aus, wir sind jetzt gerade in Wien, aus Vorarlberg mir kommen lassen und dann muss ich die Glasflasche wieder nach Vorarlberg zurückschicken, dann werde ich ein größeres ökologisches Problem haben, als wenn ich zum Beispiel hier aus Wien-Umgebung mir die Milch kaufe.
Ich denke, so ein System muss auf alle Fälle funktionieren, denn beim Bier haben wir ja schon das beste Beispiel dafür.
Genau. Das wäre auch vielleicht wünschenswert, wenn wir jetzt nicht über die Milch, sondern kurz über das Bier reden, auch zum Beispiel bei den 0,33 Flaschen ein Mehrwegsystem zu haben. Mhm. So ähnlich wie die braune große Bierflasche eben auch für kleine.
In der Lebensmittelverpackungsindustrie ist ja das große Ziel auch die Nachhaltigkeit. Wie oder welche Wege gibt es da, um wirklich die Nachhaltigkeit auch umzusetzen?
Wenn wir über nachhaltige Verpackungen reden, dann können wir uns 4 Punkte ganz gut herausgreifen. Auf der einen Seite, wie wir eingangs gehört haben, Verpackungen sollten ihre Funktionen möglichst gut erfüllen. Das wäre eben das Thema Effektivität. Also fit für den Gebrauch sollte die Verpackung sein. Der zweite Punkt ist die Effizienz. Also ich sollte dieses fit für den Gebrauch mit möglichst wenig Materialien, mit möglichst wenig Umweltauswirkungen erreichen. Der dritte Punkt wäre dann die Kreislauffähigkeit, also ob ich hier biobasiert oder bioabbaubar oder recyclingfähig bin, das wäre dann eben zu bestimmen für die jeweilige Verpackung. Und der vierte Punkt sollte natürlich immer sein, dass diese Verpackung sicher ist. Sicher für Menschen, also dass es hier nicht zu einer Migration kommt, dass Stoffe sich aus der Verpackung lösen und vielleicht nachteilige Eigenschaften haben können und aber auch, dass es für die Umwelt passt. Also dass hier keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt zustande kommen.
Was ich so gemerkt habe, auch bei meinen Studienkolleginnen und Kollegen, Lebensmittelverpackungen werden ja oft, es ruft ein negatives Gefühl hervor in Zeiten des Umweltschutzes. Aber ich denke mir, man soll sich auch auf die Lebensmittelverpackungstrends konzentrieren, denn ich denke, da gibt es ganz spannende Ansätze. Was erwartet uns da in der Zukunft, wenn man jetzt zum Beispiel an intelligente Verpackungen oder so denkt?
Ja, also da gibt es ganz, ganz viel verschiedenste Trends. Zum einen natürlich der große Trend durch Kreislaufwirtschaft initiiert, dass wir hier weg von diesem Verbundmaterial hingehen, mehr zum Monomaterial, das eben recyclingfähig ist. Es wird sich hier viel tun, auch in der Art und Weise, welche Verpackungen sammeln, sortieren wir jetzt, welche Verpackungen können zum Beispiel aus Rezyklaten hergestellt werden. Jetzt hast du vorher auch angesprochen, die aktiven und die intelligenten Verpackungen, die sind auch sehr, sehr interessant. Die können zum Teil einen ökologischen Vorteil bieten. Die aktiven Verpackungen, um die kurz zu erklären, das sind Verpackungen, die wirklich aktiv mit dem Produkt in Interaktion treten. Also zum Beispiel Sauerstoffabsorber beim Produkt dabei. Wenn ich ein Produkt dabei habe, das recht empfindlich gegenüber Verderb ist, zum Beispiel ein Aufbackbrötchen, das sehr gern mal zum Schimmeln anfängt, dann kann ich mit diesen Sauerstoffabsorbern restlichen Sauerstoff aus der Verpackung herausholen und dann hat Schimmel keine Chance. Damit hält mir das Produkt länger und ich kann es tatsächlich bis zum Verzehr bringen. Und das ist ein großes, großes Thema in der Verpackung, aber auch im Lebensmittelbereich. Lebensmittelverluste und Lebensmittelabfall. Heute werden leider bis zu einem Drittel oder manche Quellen sagen sogar etwas mehr, Lebensmittel verschwendet oder verloren. Und hier müssen wir unbedingt angreifen. Hier kann Verpackung ein großer Punkt sein, um eben diese Lebensmittel bis zum Konsumenten, bis zur Konsumentin zu bringen und damit auch diesen großen Fußabdruck der Lebensmittelproduktion zu senken. Neben den aktiven Verpackungen haben wir dann auch noch intelligente Verpackungen, die ein ziemlich großer Trend sind. Diese Verpackungen werden uns in Zukunft ermöglichen, mehr über das Produkt zu erfahren. Wo kommt das Produkt her? Ist es das echte Produkt? War dem Produkt zum Beispiel zu heiß oder zu kalt während seiner Lagerung? Wie lange hält das Produkt noch? Also all das sind Sachen, die wir darüber adressieren können.
Also das hört sich wirklich nach einem sehr, sehr spannenden Forschungsgebiet an. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Victoria, hast du ganz zum Schluss noch einen Tipp für uns? Wie sollen wir als Konsumentinnen und als Konsumenten unser Kaufverhalten ändern oder bewusster werden, um die Umwelt zu schützen? Gibt es da zum Beispiel Verpackungen, die man absolut vermeiden sollte?
Wenn wir das so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir jetzt gehört haben, dann denke ich, ist es wirklich sehr, sehr gut, sich mal zu überlegen, was brauche ich denn überhaupt? Also das Konsumverhalten anzupassen und dann vielleicht auch mal, gar keine Frage, wiederverwendbare Beutel zum Beispiel für Obst und Gemüse zu verwenden. Man kann auch mittlerweile seine eigenen Geschirre mitnehmen, wo man etwas abpacken kann. Aber man sollte auf alle Fälle nicht vergessen, was wir eben auch jetzt hier gelernt haben, dass Verpackungen tatsächlich einen Sinn, einen Nutzen haben und diese Schutzfunktion nicht vergessen werden sollte, um eben Verpackungen, um Lebensmittel möglichst lange haltbar zu machen und dann auch gut und frisch konsumieren zu können. Am Ende dann ist es eben sehr, sehr wichtig, die Verpackung dem richtigen Recycling zuzuführen, Verpackungsmaterialien zu trennen, in die richtigen Tonnen zu werfen, vielleicht auch zu den Sammelstationen zu gehen. All das hilft uns, diesen Kreislauf, den wir da anstreben, auch wirklich zu erreichen.
Ich danke dir fürs Interview, Victoria.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war eine weitere Folge von Food Fact Stories. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge mir einfach auf Instagram oder Facebook unter Food Fact Stories. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast an Freunde weiterempfiehlst. Ich fand das Gespräch mit Victoria Krauter sehr interessant. Sie hat uns heute zum Beispiel erzählt, dass eine Lebensmittelverpackung 4 Funktionen erfüllen muss. Sie muss zum einen das Lebensmittel aufbewahren, sie soll das Produkt aber vor allem auch schützen und die Verpackung liefert uns auch Informationen, das heißt, was ist drinnen, wie viele Kalorien hat das Lebensmittel und die letzte Funktion ist die Convenience-Funktion. Ich denke da zum Beispiel sofort an die Parmesan-Verpackung, die man wieder verschließen kann. Sehr spannend ist auch die Tatsache, dass die Einwegmilchflasche einen höheren CO2-Fußabdruck hat als zum Beispiel ein Milchkarton. Aber da gibt's jetzt auch schon wieder Neuigkeiten, denn seit Ende Februar gibt's auch schon Mehrwegflaschen für die Milch von bekannten Molkereien. Aber ich denke, da sind wir uns einig, am besten ist natürlich, wenn wir direkt vom Bauern um die Ecke die Milch holen. Und zudem gibt es ja auch noch die Milchautomaten. Wer die nicht kennt, das sind Automaten, bei denen man mit der eigenen Milchflasche hingehen kann und sich dort die Milch abfüllen lassen kann. Wie sollen wir uns jetzt als Verbraucher verhalten, wenn wir unseren Verpackungsmüll reduzieren wollen? Da hat uns die Victoria die 3 R's genannt. Reduce, also Verpackungen so gut wie es geht reduzieren. Dann gibt's das 2. R, das Reuse. Wenn wir die Verpackung schon haben, dann sollten wir sie so oft wie möglich wiederverwenden. Und zum Schluss natürlich recyceln, also in die richtigen Tonnen werfen. Ich habe mir diese 3 R's zu Herzen genommen und mich gefragt, was ich in meinem Alltag verbessern kann. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich mein Gemüse und Obst ausschließlich ohne Verpackungen kaufen werde. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo wir ja wieder lernen, was es bedeutet, einen Einkauf zu tätigen, der für die ganze Woche reichen muss oder sollte, habe ich mir gedacht, wir könnten zum Beispiel einmal in der Woche auf den Bauernmarkt oder auf den Wochenmarkt gehen und dort unser Obst und Gemüse einkaufen. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge spannend und vielleicht hat sie euch auch etwas zum Nachdenken gebracht, wie ihr euren Verpackungsmüll reduzieren könnt. Ich denke, wenn wir uns vor Augen führen, dass die Verpackung eigentlich nicht Müll ist, sondern ein wertvoller Stoff, dann gehen wir vielleicht beim Recyceln etwas anders damit um. Außerdem wurde ich noch gefragt, in welchen Abständen meine Folgen herauskommen. Die ersten 4 Folgen gibt's immer wöchentlich und dann alle 2 Wochen und immer am Sonntag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.